Mich hat ein Bibelwort in der letzten Zeit beschäftigt, und zwar steht es in Johannes 13, Vers 34, und das möchte ich jetzt mit euch anschauen. Jesus sagt da zu seinen Jüngern: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Warum sagt Jesus da, er gibt ihnen ein neues Gebot? Denn einander lieben steckt ja eigentlich auch mit im zweiten Teil des höchsten Gebots: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch? Was ist ihm da wichtig? Ich habe bei diesem Bibelvers eigentlich immer gedacht, dass Jesus meint mit diesem, weil wie ich euch geliebt habe, dass Jesus damit auf sein Sterben am Kreuz für unsere Sünde Bezug nimmt. Und die letzten Wochen kam dann so mal die Frage auf, und was ist, wenn Jesus damit gar nicht seinen Kreuzestod meint, sondern die Zeit mit seinen Jüngern, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, wie sie ihn erlebt haben, wie er ihnen vorgelebt hat, wie sie miteinander umgehen sollen. Als dieser Gedanke so in meinen Kopf kam und ich mir dann dieses Bibelwort immer wieder so angeguckt habe, das in meinem Herzen bewegt habe, dann ist mir plötzlich bewusst geworden, dass dieser Nachsatz, was ganz am Ende steht, so dieses damit auch ihr einander liebt, das hatte ich gar nicht so im Kopf gehabt, wenn ich an dieses Bibelwort gedacht habe, sondern das ging irgendwie unter. Und für mich hat dieser Nachsatz durch diese Sichtweise nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen, ja, dass das Jesus seinen Jüngern, wie er mit ihnen umgegangen ist, als Vorbild geben wollte für ihr Verhalten untereinander. Es geht ja dann danach weiter in dem Vers 35, kennen einige bestimmt auch unter uns: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieser Nachklapp, Vers 35, hat für mich immer das Ende von Vers 34 so ein bisschen überlagert gehabt. Und in dem Münchner Neuen Testament wird es mit Schüler übersetzt, was sonst mit Jüngern übersetzt ist. Und in der Übersetzung wird, finde ich, auch nochmal deutlich, ja, dass es darum geht, bei Jesus in die Schule zu gehen. Und das war für mich dann ein ganz neuer Gedanke bei diesem Bibelwort. Jesus möchte, dass wir so miteinander umgehen lernen, so einander lieben lernen, wie Jesus seine Liebe zu seinen Jüngern hat sichtbar werden lassen durch das, wie er mit ihnen umgegangen ist. Ich habe mich gefragt, warum legt Jesus so großen Wert drauf, auf die Liebe unter seinen Schülern, unter seinen Jüngern, dass er das als neues Gebot deklariert. Wie gesagt, weil es ja eigentlich im höchsten Gebot aus meiner Sicht ja mit abgedeckt ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und durch das, was im zweiten Vers, also Vers 35 steht, da, glaube ich, wird was sichtbar, warum es Jesus so wichtig ist, dass seine Jünger, seine Schüler sich auch untereinander lieben. Weil es unerlässlich ist für die Glaubwürdigkeit dessen, was die Nachfolger von Jesus dann über Jesus weitergeben. Wenn da die Liebe fehlt, fehlt das Entscheidendste, was Gott uns Menschen durch das Sterben von Jesus am Kreuz gezeigt hat. Und mir ist so beim drüber nachdenken dann bewusst geworden, das war ja die Situation, als Jesus nicht mehr lange bei seinen Jüngern war, wo er das so gesagt hat, was wir da in dem Predigtext haben. Also wo Jesus schon wusste, er wird nicht mehr leibhaftig mit seinen Jüngern unterwegs sein, sondern er wird nur noch geisthaftig mit ihnen unterwegs sein. Durch das, wenn der Heilige Geist dann kommt an Pfingsten, dann wird er geistlich bei ihnen sein, aber nicht mehr leibhaftig. Und es kann passieren, dass wenn wir nur noch geistlich mit Jesus zusammen sind, nur noch durch den Geist verbunden sind, also ihn nicht mehr so als Fleisch und Blut so gegenüber hatten wie damals die Jünger, was wir ja gar nicht erleben als heutige Christen, wir kennen es ja nur geistlich, dass uns da in dem geistlichen Unterwegssein mit Jesus die Bodenhaftung verloren gehen kann. Dass wir glaubensmäßig mehr und mehr ins Abstrakte abdriften. Dass unser Glaube sich vergeistlicht und vergeistigt, ohne die irdische Dimension tatsächlich noch mit drin zu haben. Dass dann vielleicht nur noch zählt, was geistig erfassbar ist, mit dem Geist zu erfassen ist und das angesehen wird als das Eigentliche und das Wesentliche des Glaubens, aber die irdische Dimension des Glaubens und des Geistlichen dann vielleicht in den Hintergrund tritt oder sogar ganz verloren geht. Ich neige dazu, vielleicht kommt es manchmal in den Predigten auch rüber, dass ich eher in der Theorie vielleicht unterwegs bin, geistlich als so im Praktischen. Und da hat mir Gott eine wunderbare Frau zur Seite gestellt, als wir uns kennengelernt haben. Habe ich mich gefragt, hat meine Frau eigentlich genügend Tiefgang? Und dann hat mich Gott im Lauf der Zeit überführt, dass es ihr nicht an Tiefgang mangelt, sondern ich zu sehr in geistigen Höhenflügen unterwegs war. Mir hat die Bodenhaftung gefehlt und es hat sich dann für mich so angefühlt, ja, meine Frau hat vielleicht nicht genügend Tiefgang. Und dann habe ich gemerkt, im Lauf unserer Ehe, wir sind jetzt schon über 20 Jahre miteinander unterwegs, diese Frau ist der Hammer, Jesus, weil sie beliebig viel Tiefgang hat, wenn es ums wahre Leben geht, ums echte Leben und nicht um irgendwas Abgehobenes, Abstraktes. Und ich kenne Mitchristen, denen es ähnlich geht wie mir, dass sie eher so auf einer abstrakten Ebene des Glaubens unterwegs sind, so auch Bibel lesen, so auch ja, mit Gott unterwegs sind, aber dass da so das Konkrete des Lebens manchmal dann doch eher in den Hintergrund tritt. Ich habe im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, etwas entdeckt, was uns genau das auch vor Augen malt, dass die Gefahr besteht, dass wir im Glauben zu sehr auf eine geistige Ebene gehen und den Bezug zum Konkreten, zum Geschöpflichen, zum Geschaffenen verlieren können. Und zwar aus 1. Johannes 4, die Verse 20 bis 21. Da heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Durch den mittleren Teil wird ja deutlich, dass dieses seinen Bruder hassen nicht bedeutet, jetzt so dieses, was wir oft unter Hassen verstehen, so ganz, ganz fiese negative Emotionen, der Ablehnung und so weiter, sondern dass es einfach darum geht, seinen Bruder nicht zu lieben, ihm nicht die Liebe zu zeigen, die er eigentlich bräuchte, nicht diese Liebe für ihn zu haben, die er nötig hat. Und da, als ich das mal so entdeckt habe, habe ich gedacht, das ist ja interessant, dass der Glaube von Gott für uns Christen, für die Nachfolger von Jesus, eine ganz klare irdische Dimension haben muss, sonst stimmt was mit unserem Glauben nicht. Das ist das, was uns hier durch den ersten Johannesbrief gesagt wird. Also eine eindringlichste Warnung, dass wir nicht die geistige Ebene von der menschlichen Ebene trennen. Und das wird sogar bei Jesus im höchsten Gebot deutlich, wie es uns in Matthäus-Evangelium überliefert ist. Matthäus 22, Abvers 37. Jesus aber sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da wird deutlich, dass die Liebe zu Gott eindeutig an der ersten Stelle steht. Das ist das größte und erste Gebot, eindeutig an der ersten Stelle. Aber das Zweite, die Liebe zum Nächsten, die darf davon nicht losgelöst werden. Und Jesus stellt sie dem Gebot der Liebe zu Gott gleich, die Liebe zum Mitmenschen. Und ich glaube, das ist deswegen so super, super, super wichtig, dass wir das begreifen, dass die Nächstenliebe, die Liebe zu unseren Geschwistern, zur Gottesliebe untrennbar dazugehört, weil der Feind, der Satan, sich als Engel des Lichts verstellen kann. Dann können uns geistige Wahrheiten voll packen und wir gehen da drin auf und es sieht alles wahr aus, es hört sich wahr an, es fühlt sich wahr an, es ist auch wahr. Aber wenn die Liebe dabei zu den Geschwistern auf der Strecke bleibt, dann fehlt etwas ganz Grundlegendes, Entscheidendes vom Wesen Jesu. Und ich hatte ja das Vergnügen, Theologie studieren zu dürfen, und dann kriegt man auch ein bisschen was von der Kirchengeschichte mit. Also fast 2000 Jahre, wie ist es weitergegangen, seitdem Jesus hier auf der Erde war, seitdem der Heilige Geist ausgegossen ist? Wie klappt es mit der Umsetzung dieses Gebots von Jesus, des neuen Gebots, dass wir einander lieben, so wie er uns geliebt hat, damit wir einander lieben? Man sieht in der Kirchengeschichte immer wieder, wie beurteilt wird, wer hat den Heiligen Geist, wer hat den richtigen Glauben, wer ist wirklich Nachfolger von Jesus, wer sind die wahren Gläubigen und so weiter. Und diese Fragen sind ja auch wichtig, denn es geht immer um die Frage, wem können wir vertrauen? Wer verdreht oder verfälscht das Evangelium oder wodurch kommt was Ungutes in die Gemeinde rein? Was führt zu Verwirrung, zur Verunsicherung, zur Spaltung? Und es ist eine ernsthafte Gefahr für die Gemeinde Jesu. Und deswegen sind diese Fragen auch total ernst zu nehmen. Und deswegen wollen wir uns auch am nächsten Mittwoch die Zeit miteinander nehmen, in die Bibel zu schauen, was Gott uns da zu der Frage, was ist ihr Lehre, zu sagen hat. Damit wir eben nicht mit den Fragen, die uns aktuell beschäftigen, wirklich in die falsche Richtung laufen. Und genauso ernst zu nehmen ist aber auch, wenn das Gebot der Liebe zueinander missachtet wird, auf der Strecke bleibt. Das ist genauso Teil dieser ernsthaften Gefahr für die Gemeinde Jesu, dass etwas Falsches Einzug erhalten kann, nämlich Lieblosigkeit. Es geht so schnell, dass wir auf der Kopfebene geistliche Wahrheiten aufnehmen, sie dann vielleicht auch wiedergeben und vielleicht auch von anderen einfordern, was sie tun sollen, wie sie glauben sollen. Das passiert so schnell. Viel, viel schwieriger ist es, die geistlichen Wahrheiten, die wir erkannt haben auf Kopfebene, dass die auch in unser Leben, in unserem Dienst Gestalt gewinnen, dass sie da umgesetzt werden, dass sie da ihre Wirkung entfalten. Das ist nämlich, dass unser Herz auch verändert wird dadurch, was wir begreifen. Das ist nämlich dann das Ergebnis eines Veränderungsprozesses, den Gott mit seinem Heiligen Geist mit uns angehen möchte. Und das ist ein langer und schmerzhafter Weg, weil auf diesem Weg uns Gott immer mehr unser eigenes Herz zeigt. Und zeigt, das, was du schon weißt über den Glauben, Tobias, wie sieht denn das in deinem Herzen aus? Und Dankeschön für die Bestätigung, musikalisch. Ihr bei Zoom habt es nicht gehört, hat gerade ein Handy schön einen Quittierungston gegeben. Und wenn ich so auf mein eigenes Leben zurückschaue, wie Gott mich immer tiefer reingeführt hat ins Erkennen dessen, was wirklich meine Sündhaftigkeit bedeutet, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich ein sündiges Herz habe, dass ich letztlich verloren bin ohne Gottes Gnade und ohne Gottes Barmherzigkeit. Das nicht nur vom Kopf her so drauf zu haben, das kann man sagen und kann man hören, kann man weitergeben, man kann es auch theoretisch verstehen, aber in der Konkretion des eigenen Lebens, im Umgang mit den Mitmenschen, das dann wirklich zur Umsetzung zu bringen, das ist extrem anspruchsvoll und schmerzhaft, wenn Gott einem sein eigenes Herz zeigt. Paulus hat es ja so schön formuliert, keiner kann vor Gott bestehen. Und wir versuchen ja alle irgendwie doch gut zu sein und irgendwie vor Gott zu bestehen aus eigener Kraft. Und dann irgendwann vielleicht so zu merken, dass da doch irgendwie Lügen des Feindes drin sind, dass man sich doch für besser hält und für weniger barmherzigkeitsbedürftig, als man meint, und dann so zu erkennen, ey, ich gehöre ja gar nicht zu den Guten. Ich bin ja wirklich auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Und plötzlich anfängt zu zittern, weil man merkt, ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes tatsächlich für mich da? Wenn wirklich zum Vorschein kommt, wie mein wahres Gesicht ist, was vielleicht nur hinter verschlossenen Türen meine Partnerin mitkriegt oder meine Kinder? Wenn Gott uns unser eigenes Herz zeigt, ist es sehr anspruchsvoll. Und es ist so eine Verführung, nur auf der Kopfebene zu glauben. Ich habe mal die Aussage gehört und fand die eigentlich ganz, ganz spannend. Da meinte jemand, also wenn ein junger Christ, der frisch zum Glauben gekommen ist, wenn der gut drauf ist, wenn der interessiert ist, wenn er einen wachen Geist hat, dann kann der in einem halben Jahr sich das ganze Wissen aneignen, um mitreden zu können unter den Frommen. Da kann dann so gut die Sachen können, wissensmäßig, dass sein junges Alter im Glauben den anderen gar nicht auffällt. Der redet mit, der ist anerkannt, der kann Sachen mit beurteilen und so weiter. Aber bei dem hat noch überhaupt keine, gar nicht groß eine Veränderung seines Herzens durch Gott angefangen. Das ist ein Prozess, der das Leben lang dauert. Den werden wir nie abgeschlossen haben. Gott wird immer neu Dinge zum Vorschein bringen, wo er vielleicht gnädigerweise uns bisher nicht mit belastet hat, dass wir das wahrnehmen, sondern einfach uns trotzdem getragen hat und gehalten hat. Und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, dann bringt das zum Vorschein. Ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet es, dass Jesus von einem neuen Gebot spricht? Was er seinen Jüngern gibt, dass sie einander lieben sollen, so wie er sie geliebt hat, damit sie einander lieben. Für mich ist die Antwort auf die Frage, dass es Jesus sehr, 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 sehr wichtig ist, dass wirklich die Liebe unter seinen Jüngern das prägende Kennzeichen wird. Dass Jesus selbst mit seinem Wesen wesensmäßig in seinen Schülern, in seinen Jüngern lebendig und wirksam werden kann und dadurch auch für andere erkennbar wird. Das ist ja das, was Jesus dann sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Schüler seid. Dann geht es nämlich nicht mehr um uns, sondern die Leute erkennen Jesus in uns. Ich glaube, was Jesus wirklich möchte, und das ist das Konzept, was er vor 2000 Jahren nach seinem persönlichen Kommen gestartet hat, dass unser Gott persönlich hier auf der Erde war, was unser Gott da hat starten wollen, dass Jesus, der im Fleisch vor 2000 Jahren inkarniert ist, in diese Welt reingekommen ist, Gestalt gewonnen hat. Das Wesen Gottes hat in Jesus Gestalt gewonnen. Und dass dieses Wesen Gottes jetzt auch in uns inkarnieren soll, in uns Gestalt gewinnen soll. Dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns als seinen Nachfolgern inkarnieren möchte, Gestalt gewinnen will. Deswegen hatte ich jetzt auch als Überschrift über die Predigt, ihr seht es ja auf der Folie, Formatierung des Herzens geschrieben. Dass Jesus unser Herz formatieren kann. Dass Gott uns durch den Heiligen Geist und durch sein Wirken, durch unser Festhalten an dem Gebot der Liebe zueinander, dass er unser Herz in sein göttliches Format bringen kann. Immer mehr, immer tiefer, immer umfassender, immer weiter. Dass wir tatsächlich mit unserem Wesen Jesus immer mehr widerspiegeln können. Dass wir seinem Wesen immer ähnlicher werden. und dass das Ebenbild Gottes, was Gott schöpfungsmäßig in die Menschheit reingelegt hat, was seit dem Sündenfall verzerrt und entstellt ist, dass das wiederhergestellt werden kann, dass das gereinigt werden kann, dass das zum Leuchten kommen kann. Und dass die Wesensanteile in uns, durch die wir andere verletzen oder durch die unsere Kommunikation im Miteinander gestört wird oder das Miteinander ja, leidet oder auch zerbricht, dass diese Wesensanteile immer mehr in den Hintergrund treten können, immer mehr entmachtet werden, vielleicht sogar irgendwann ganz entsorgt werden können und nicht mehr dominant und bestimmend sind in unseren Begegnungen mit Mitmenschen, sei es in der Gemeinde oder auch außerhalb. Denn ich glaube, Jesus trainiert uns in der Gemeinde für die Begegnungen mit den Menschen außerhalb der Gemeinde, denn wir haben mit denselben Problemen zu kämpfen wie die draußen. Nur wenn wir eine Scheinheiligkeit entwickeln, denken wir, wir haben die Probleme nicht, die draußen haben. Aber das ist nur eine Heiligkeit zum Schein und nicht eine echte Heiligkeit, die weiß, wir sind keinen Deut besser als die draußen. Wir haben nur einen Gott, von dem wir wissen, der ist uns gnädig. Und er ja, überkleidet uns mit der Gerechtigkeit von Jesus. Aber es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit, es ist die von Jesus. Ich möchte mir am Ende der Predigt noch mal kurz mit euch anschauen, wie sah denn die Liebe von Jesus zu seinen 12 Jüngern so praktisch aus? Er hat von seinem Vater im Himmel diese 12 Jünger gezeigt bekommen, hat sich für sie entschieden, hat sie berufen, sie haben die Berufung angenommen und Jesus lernt sie im Lauf der Zeit dann so richtig kennen. Mit ihren Kanten und mit ihren Macken. Und wir sehen im Neuen Testament, er hat sich auch zwischendurch mal geärgert darüber, über ihren Kleinglauben, über ihren Unglauben. Aber hat er deswegen einen von ihnen rausgeschmissen? Sogar denjenigen, von dem er wusste, der wird ihn verraten, der veruntreut Geld, der Judas, der dann letztlich auch die Weiche gestellt hat, dass Jesus dann gestorben ist, den hat er bis zum Schluss mit dabei gehabt, hat sogar ja, beim Abendmahl, ja, also er hat ihm die Füße gewaschen und dann noch beim Abendmahl ihm auch Brot und Wein gegeben. Die waren so unterschiedlich, was wir im Neuen Testament sehen. Von ihrer Persönlichkeit, von ihren Fähigkeiten, ihren Begabungen. Und er gibt ihnen eigentlich allen den gleichen Auftrag. Geht raus, verkündigt das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes. Und er bevollmächtigt sie, auch Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und ja, und wenn ich mir so vorstelle, der schickt die zu zweit aus, die einen zwei gehen dahin, die anderen zwei dort und so weiter. Jesus kann ja nicht bei allen zur gleichen Zeit sein und gucken, dass die alles richtig machen, was er ihnen gesagt hat. Also wie wir das vielleicht gerne machen würden, dass wir Kontrolle ausüben, schauen, dass da alles richtig gemacht wird und weitergegeben wird. Ich finde es sehr spannend, vielleicht habt ihr auch Spaß, nochmal Evangelien zu lesen unter diesem Gesichtspunkt. Wie ist Jesus eigentlich mit seinen Jüngern umgegangen? Und was zeigt sich von seiner Liebe zu ihnen, damit sie auch einander lieben können? Damit sie da reinfinden? Unser Miteinander, auch bei uns in der Gemeinde, kann immer wieder schwierig und schmerzhaft sein. Vielleicht auch richtig verstörend. Ich sehe es als Übungsfeld für die Liebe. Für die Liebe, die Gott mir schenkt, sie auch meinen Geschwistern zuteil werden zu lassen. Wenn ich Feindseligkeit empfinde, nicht selber feindselig zu reagieren, sondern da, wo ich merke, ich werde verletzt, dann zu vergeben. Für mich ist Gemeinde ein Übungsfeld für die Liebe Gottes zu uns, dass sie bei uns immer mehr zum Vorschein kommt. Für mich ist Gemeinde ein Schleif- und Arbeitsraum, wo Gott an uns schleift, an unserem Liebesprofil. Da muss auch manches runtergeschliffen werden, was nicht gut ist. Man könnte auch sagen, ein Glutofen der Läuterung, wo alles das ja, rausgeschwemmt werden kann, was nicht wertvoll ist, was nicht gut ist, was Dreck ist, was ja, Gott im Weg steht. Oder ein anderes Bild, Druckbereich, wo Diamanten geformt werden können, unter einem enormen Druck wird ja der Kohlenstoff da zusammengedrückt und dann entstehen Diamanten raus. Das sind alles so Bilder, die vielleicht ja, helfen können, das, was schwierig, schmerzhaft, verstörend ist, auch in der Gemeinde Jesu so sein kann, das auszuhalten und nach Jesus zu suchen und zu sagen, Jesus, du bist es, der uns zusammengebracht hat und du forme und präge uns weiter und vor allen Dingen fang bei mir selber an. Und die anderen, die überlasse ich dir, die lege ich in deine Hand und bete für sie, segne für sie, vergebe ihnen, wo sie vielleicht mir komisch gekommen sind oder mir Not machen. Damit Jesus immer mehr in uns zur Welt kommen kann und dann auch durch uns zur Welt kommen kann. Amen.